Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Podcasts Staat, Sex, Amen. Mir gegenüber steht Imre Grimm.
Guten Tag.
Und mein Name ist Christian Tetz. Und ich wollte anfangen, Imre, mit einer kleinen Anekdote von gestern.
Von gestern,
und ja. Zwar aus dem schönen Frankenland.
Was ist denn da
aus
passiert?
Aus Bayreuth.
Was ist denn da passiert?
Da hat ein Student seine Studienarbeit fertig geschrieben und wollte die halt auf dem letzten Drücker schnell zur Uni transferieren. Und die Richtlinien der Uni sehen im Moment vor, dass du das halt nicht persönlich vorbeibringen sollst, sondern mit der Post schicken sollst.
Ja.
Dann hat er also natürlich eingetütet in Briefumschlag und hat das halt an die Universität Bayreuth adressiert und hat es dahin geschickt. Und zwei Tage später hat er angerufen, ob das denn nur angekommen ist. Und da war nichts angekommen und hat das mal nachverfolgt. Die Post hat leider nicht Bayreuth gelesen, sondern Beirut. Und das war der Briefumschlag war auf dem Weg dann in den Libanon.
Super, jetzt hat er einen libanesischen Doktortitel oder was?
Einen libanesischen Doktortitel. Der hat Glück gehabt. Die Uni hat es geglaubt und der konnte ja auch seinen Einschreiben-Nachweis da zeigen. Aber man kann Pech haben, ne? Wenn man so einen nicht ganz lesefreundlichen Postbeamten hat.
Vielleicht hätte Franziska Giffey das einfach gleich in Beirut alles regeln sollen. Da hätte sie diesen Ärger nicht jetzt.
Ja,
ne?
Das kann natürlich, stimmt. Ja, ich bin ja auch Doktor im Libanon.
Im Libanon?
Ja.
Ich bin Doktor in Lummerland, glaube ich. Aber zu mehr Reiz
nicht. Nee, ich bin noch nicht mal in Libanon Doktor.
Ja.
So.
Apropos Lernen
und Corona.
Corona und Lernen. Ein Riesenfass. Die Schulen sind offen, die Kurven sind hoch und wir fragen uns alle, ist das eigentlich richtig? Ich habe jetzt gerade diese Woche so eine kleine Geschichte gemacht über Kinder und Schulen und Lehrer und über die sozusagen Einschränkungen, denen Kinder unterliegen in der Corona-Zeit. Einfach nur, um darauf hinzuweisen, dass auch die Opfer bringen im Moment. Das ist vielleicht nicht so traumatisch wie eine Kriegskindheit und das ist vielleicht auch nicht so, sagen wir mal, für alle Ewigkeit und vielleicht betrifft es ja, wenn wir alle Glück haben, nur einige Monate. Trotzdem hatte ich sozusagen auch einen kleinen Appell eingebaut, das Opfer, dass diese Kinder alle gerade auf sich nehmen, zumindest zur Kenntnis zu nehmen und nicht zu ignorieren. Und ich habe da ganz bedrückende Szenen versammelt.
Ja.
Zum Beispiel Kinder, die fragen, Mama, ist jetzt der Kindergarten zu, weil ich mir die Hände nicht richtig gewaschen habe? Oder eine Schulleiterin, die ein Kind anherrscht, setz sofort deine Maske auf, sonst hole ich die Polizei. Ja.
Ja, das ist
natürlich sind das Extremszenen. Warum erzähle ich das? Weil die eine Hälfte der Reaktionen darin bestand, dass die Leute schrieben, vielen Dank für die Geschichte und endlich hat auch jemand mal die Partei der ganz Kleinen ergriffen, die keine Lobby hat in diesem Land. Und die andere Hälfte schrieb, das ist ja fast Querdenker-Attitüde. Ist das ein Appell, die Schulen ist das sozusagen ein Appell, alles so zu lassen, wie es ist und so zu tun, als ob es Corona nicht gäbe? Nein, ist es natürlich nicht, sondern es war der Versuch zu beschreiben, dass die Kleinen auch sozusagen leiden, und zwar auf einer sehr tiefen Ebene, und dass sie, weil sie selbst nicht gut darüber sprechen können, dass sie da jemanden brauchen, nicht nur natürlich nicht mich, sondern ihre Lehrer, ihre Eltern, die das wahrnehmen. Und diese Gesellschaft neigt dazu, das ist mein Eindruck, das Opfer, das die ganz Kleinen bringen, die nicht berufstätig sind, die nicht in einer leidenden Branche arbeiten, weil sie einfach noch gar nicht arbeiten, schlicht und einfach ignoriert. Sie sollen funktionieren, sie sollen die Jacke anziehen, sie sollen am offenen Fenster sitzen. Sie sollen all das machen, was man ihnen sagt. Sie sollen zweimal Happy Birthday singen und sich die Hände waschen. Und ansonsten aber eigentlich funktionieren wie sonst auch. Und das finde ich schwierig.
Findest du es auch schwierig, dass im Moment die Schulen ja aufbleiben sollen, geöffnet bleiben sollen? Und man überall liest, man darf sich nur noch mit einer Kontaktperson treffen. Man darf natürlich keine privaten feiern. Man soll Abstand halten. Aber trotzdem wird an dem Diktum, die Schulen sollen geöffnet bleiben, festgehalten. Und in diesen Klassen sitzen 24, 25, 28 Schüler ganz normal im Klassenzimmer nebeneinander. Da ist nichts mit Abstand. Also manche haben jetzt selbst beschlossen in ihrer Klasse, dass sie Masken aufsetzen. Und aber trotzdem ist natürlich diese Prävention, die eigentlich von uns allen verlangt wird, in den Schulen außer Kraft gesetzt. Und das ist doch, glaube ich, auch, oder nicht glaube ich, ich finde es eine große Bürde für Schüler, Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer.
So ist es. Kinder haben sehr, sehr feine Antennen dafür, wenn ihnen ein Teil der Schuld übertragen werden soll. Und es ist natürlich so, dass sie verantwortlich gemacht werden, dass sie sich anhören müssen von Lehrern, sie seien hier die Pestratten und man müsse sich vor ihnen schützen. Das sind Worte, die gefallen sind. Mhm. Es ist eine unfassbare Verantwortung, die wir als Gesellschaft diesen Kindern aufbürden. Es gibt da einen Satz aus dem Schreiben einer Schulleiterin an ihre Schüler mit den Corona-Regeln. Und dieser Satz, der zieht einem die Schuhe aus. Sie schrieb nämlich dort in diesem Schreiben, nachdem sie also genau beschrieben hat, wie das mit den Corona-Regeln an der Schule aussieht. Letzter Satz, wer möchte schon schuld sein, wenn in der Familie eines Mitschülers jemand an Corona stirbt, weil man selbst zu doof oder zu uncool war, die Regeln einzuhalten? So, das kriegt so ein Kind von nicht mal 10 Jahren einfach um die Ohren. Ja, das ist eine Überforderung, die ist massiv.
Unmöglich, ja.
So, das ist natürlich nicht prototypisch. Und das ist sicherlich auch ist auch vieles von dem, was die Kinder jetzt aushalten müssen, zumutbar. Und ich bin ja auch gar nicht dafür, jetzt zu sagen, es muss alles, wir müssen jetzt alles unternehmen, damit sozusagen alles bleibt, wie es ist. Und damit sozusagen die Corona-Maßnahmen, es ist kein Appell, die Corona-Maßnahmen zurückzufahren, damit die eine normale Kindheit haben. Sondern es ist der Appell, zur Kenntnis zu nehmen und zu respektieren, dass auch die ganz, ganz Kleinen ihren Beitrag leisten. Hm. Darum geht's.
Absolut. Mir ging es aber nochmal tatsächlich zusätzlich ja auch um die Frage, ob das die richtige Entscheidung ist, dass die Schulen und die Klassenräume jetzt weiterhin so gefüllt sind wie im Sommer, als wir wieder dachten, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir hatten ja im Frühjahr das entweder zum Teil an den Schulen Homeschooling, danke. Und zum Teil hatten wir ja dieses Modell halbe Klasse, ja, die Hälfte in der ersten Woche, die zweite Hälfte in der zweiten Woche. Das hat ja alles funktioniert, auch natürlich mit Hürden und natürlich kriegt man da nicht so viel Schulstoff mit wie sonst. Aber ich frage mich, wie gesagt, nachdem wir festgestellt haben und die Politik festgestellt hat, dass die Zahlen wieder steigen und wir jetzt erneut im November in irgendeiner Art und Weise handeln müssen, bleiben die Klassenräume dermaßen gefüllt.
Mein Eindruck ist, dass die Politik sich wahnsinnig erschrocken hat, was ihnen um die Ohren geflogen ist mit der Entscheidung, die Schulen zu schließen und dass es eine reine politische Entscheidung ist, die Schulen jetzt so lange offen zu halten, wie es geht, entgegen den Empfehlungen des RKI, entgegen der Empfehlung der Leopoldina-Experten, die sagen, also wir müssen viel früher, viel straffer reagieren. Ich glaube, dass sie einfach, also mein Eindruck, auch als Papa, dass sie warten, bis der sozusagen äußere Anlass zu reagieren so groß ist, dass man einfach nicht mehr anders kann. Ich halte das aber für etwas unverantwortlich, so lange zu warten.
Und da bin ich nämlich dann bei dir, zu sagen, die Schüler, und auch das habe ich gelesen, und auch die Lehrer, die fühlen sich zum Teil jetzt wie Kanonenfutter.
Richtig.
Die sind diejenigen, die in diese vollen Räume geschickt werden. Und es sind ja, ich meine, gut, Grundschüler, Grundschülerinnen, die natürlich, die freuen sich auf die Schule, also in der Regel jedenfalls. Und da gibt es auch keinen großen Widerstandsgeist. Aber es gibt, und das liest man ja auch häufiger, Schulsprecher, ne, Gymnasiasten.
Ja, 16, 17, 18-Jährige.
Die sagen, was ich eben sagte, ne? Also ich darf mich nur mit einem Freund draußen treffen, aber hier sitze ich mit 25 Schülern in einem Klassenraum. Warum eigentlich?
Ein Kind fragt, warum darf ich meinen Geburtstag nicht feiern, obwohl ich einen halben Tag mit denselben Kindern in der Schule rumhänge, die ich dazu einladen würde. Da gibt es halt, die haben ein feines Gespür für diese Widersprüche.
Und die Schlussfolgerung könnte natürlich sein, naja, die ganzen Maßnahmen muss man jetzt aufheben, die gehen ja zur Schule, dann können sie auch Kindergeburtstag feiern, aber die Schlussfolgerung in meinen Augen sollte eher sein, man muss sich überlegen, was man mit dem Unterricht macht.
Genau, da muss es doch intelligentere Lösungen geben als Präsenzunterricht. Ich glaube, dieser viel gelobte Präsenzunterricht ist am Ende eine Entschuldigung dafür, dass man die Schulen sozusagen als Betreuungseinrichtungen für den Weiterbetrieb der Wirtschaft missbraucht.
Und da, genau, zu dem Punkt wollte ich kommen, aber das ist schön, dass du es angesprochen hast. Ich glaube wirklich, das ist natürlich eine rein ökonomische Entscheidung, weil viele Eltern arbeiten gehen müssen und die Schule für sie halt nicht nur eine Unterrichtsstätte ist, sondern auch eine Betreuungsstätte. Und im Frühjahr wir natürlich gesehen haben, wie schwierig die Aufgabe für viele Eltern ist, die Kinder dann zu Hause zu betreuen und nebenbei vielleicht noch oder wahrscheinlich noch zu arbeiten. Das ist auch eine unglaublich schwierige Aufgabe.
Wir haben das alle am eigenen Leib erlebt.
Gar keine Frage. Auf der anderen Seite geht es in den Schulen halt um die Gesundheit von Kindern, von Lehrerinnen und Lehrern und in der Folge natürlich nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Familienmitgliedern, die dann halt dranhängen. Ne? Oma und Opa, die zu Hause sind und die Eltern und so weiter.
Und dann möge mir bitte niemand erzählen, das gehe um Bildungsgerechtigkeit, es gehe um Teilhabe und es gehe darum, dass nur ein Präsenzunterricht all das möglich mache, wenn man das intelligent organisiert und diesen Sommer nicht, wie alle, die ich gesprochen habe, auch sagen, verpennt hat.
Absolut.
Wenn man das nicht getan hätte, sondern sich da vielleicht was überlegt hätte, dann hätte man die Situation jetzt vermeiden können. Ein Punkt ist mir noch wichtig in dem, bei dem Thema. Es geht mir nicht nur um die Schule bei dem ganzen Ding, sondern es geht mir darum, dass diese Kinder, dass das sozusagen, dass sie keine Lobby haben. Ich habe es schon gesagt, das ist in einer alternden und zwar recht schnell alternden Gesellschaft extrem schwer wird für die Jüngeren, sich überhaupt Gehör zu verschaffen. Du musst dir mal vorstellen, ich habe das gelesen, ich dachte, ich spinne. 1970 gab es noch 24 Millionen unter 20-Jährige in Deutschland. Weißt du, wie viele das heute noch sind? 24 Millionen waren es damals.
Mhm. Und heute?
15.
Ja.
15 Millionen unter 20-Jährige. Das heißt, die Gruppe derjenigen, die hier mal die Zukunft gestalten soll, hat es immer schwerer, sich durchzusetzen gegen die Älteren, die Beharrungskräfte, gegen das eher konservative Denken, was mit dem Alter natürlicherweise einhergeht. Das heißt, die Jüngeren fühlen sich halt auf einer diffusen Ebene um die Zukunft betrogen und haben keine Möglichkeit, Stichwort Fridays for Future, den Älteren die Dringlichkeit ihrer Anliegen klarzumachen. Die hören immer nur, geht lernen, geht von der Straße, Hauptsache ihr seid in der Schule und so weiter. Das macht einen rappelig, denn Deutschlands Bevölkerung ist die zweitälteste nach Japan. Mhm. Weißt du, wie viele von den 709 Bundestagsabgeordneten nach 1990 geboren sind?
Weniger als 30.
Es sind drei. Drei Bundestagsabgeordnete sind nach 1990 geboren. Ja. Da muss man sich nicht wundern, dass es bei der Frage, welche Altersgruppe hier sozusagen mal gar nicht gefragt wird, ganz schnell um die Kinder geht.
Absolut. Der Lehrerverband hat jetzt übrigens gefordert, also der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ein zusätzliches Schuljahr wegen Corona einzuführen. Schwierig, weil natürlich die Kinder wieder ein Jahr verlieren. Auf der anderen Seite, also sozusagen, wenn man jetzt ökonomisch denkt, verlieren sie ein Jahr. Wenn man natürlich einfach mal von der Bildung her denkt und sagt, die Kinder wollen und sollen ja auch den Stoff, der da angeboten wird, lernen. Und sie haben jetzt dieses Jahr, also das letzte Schuljahr schon verloren und sie werden auch dieses Schuljahr in einer gewissen Art und Weise verlieren. Es ist natürlich schwierig, den Stoff nachzuholen.
Ja, aber allein schon das Wort Stoff. Also Entschuldigung, das macht mich schon wieder rappelig. Natürlich heißt es so, aber ich habe mit ganz vielen Lehrern gesprochen, die alle sagen, dieser Vollständigkeitsfetisch, dieser Gedanke, es muss alles in diese Zeit, die wir haben, gepresst werden, was der Lehrplan vorsieht. Es muss jede Arbeit geschrieben werden unter widrigsten Umständen. Es muss wirklich jedes Kapitel in jedem Schulheft, was ursprünglich geplant war, auch wirklich stattfinden. Das ist, glaube ich, von vornherein schon schwieriges Denken. Natürlich sind sie verpflichtet, bestimmte Lehrplanvorgaben zu erfüllen, ist mir vollkommen klar. Aber sich da mal locker im Knie zu machen und zu sagen, es muss vielleicht jetzt nicht doch der allerletzte Englischtest geschrieben werden, weil es gerade nicht geht. Und es muss, ein Lehrer sprach davon, dass wir da noch preußisch sind. Also dass wir in preußischen Dimensionen denken, von wegen Stoff einbimsen. Dass wir diese Kinder wie Gefäße sehen, die bis zu Punkt X zu füllen sind, mit den Stoffen, die der Plan vorsieht. Und es nicht schaffen, im Kopf zu sagen, vielleicht ist das ein oder andere jetzt auch vernachlässigbar, was wir sonst normalerweise behandeln.
Ja, so in der Richtung war ich gar nicht unterwegs. Es geht jetzt gar nicht um die ganzen Klassenarbeiten und es geht nicht darum, jetzt das Letzte noch einzubimsen mit dieser schönen alten Trichtertheorie. Trotzdem finde ich, haben Kinder ja auch ein Anrecht darauf, etwas zu lernen. Nennt es jetzt nicht Stoff, aber wenn sie die englische Sprache lernen, dann kann man natürlich sagen, gut, dann haben sie jetzt 4 Wochen verpasst. Das passiert ja auch mal, man bricht sich ja auch mal ein Bein und ist dann mal 2 Monate im Krankenhaus und verpasst die Schule. Das ist ja nicht die Frage. Aber wenn es irgendwann zu weit wird, dann hast du irgendwann nicht mehr die englische Sprache erlernt, du hast eine Mathematikdefizite, du kommst dann irgendwann auf den Arbeitsmarkt und oder ins Studium und da wird das verlangt.
Und da stellt dann der Arbeitgeber fest, ach, das ist die Corona-Generation, davor hast du Sorge sozusagen.
Im besten Fall sagt der Arbeitgeber, das ist die Corona-Generation, da drücke ich jetzt mal ein Auge zu. Aber im schlimmeren Fall sagen die, also ich habe jetzt hier den Eingangstest schreiben lassen, also Kollege X hier hat aber ganz schlecht abgeschnitten, aber Kollege Y, der konnte das gut.
Also wir sind ja noch weit entfernt vom Notabitur oder vom Kriegsabitur. Wir sind ja jetzt nicht in einer Bildungsnotlage. Das sehe ich wirklich noch nicht. Ich finde, dass viele Schulen und Lehrer ganz tolle und kreative Lösungen finden, um den Kindern sozusagen die Bildung zu vermitteln, die sie brauchen. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt von einer Bildungsmisere, die jetzt Corona hervorgerufen hätte. Ich glaube, da geht es eher um soziale Folgen, die mit einer Schulschließung einhergehen, die größer sind als die Bildungsfolgen. Das ist mein Eindruck. Kann sein, dass ich da falsch liege. Ich lasse mich gern belehren. Aber ich finde, dass man diese Defizite, die sich da ergeben, zum Teil aushalten kann. Und dass man den Kindern nicht was Wichtiges nimmt, wenn man, im Gegenteil, man entlastet sie, wenn man sozusagen sagt, diesen einen Test oder diese eine Geschichte brauchst du jetzt mal nicht. Das können wir sozusagen entschlacken. Es geht dir nichts Wesentliches verloren. Und das hat was, glaube ich, mit Bürokratie zu tun und auch mit dem engen Denken. Also auch dem und auch der Unselbstständigkeit in der Gestaltung der Inhalte. Die ist ja leider, viele Lehrer beklagen das ja, dass sie gar nicht die Freiheit zu sagen, ich finde A wichtiger als B und ich finde die römische Geschichte jetzt mal wichtiger als
Karl den Großen. Die römische Geschichte ist wichtiger als alles. Naja, nicht ganz so wichtig wie die griechische Geschichte.
Ja, aber das ist alles sehr, sehr wichtig. Natürlich ist alles irgendwie wichtig und jeder Lehrer findet sein Fach auch am wichtigsten, sogar der, ich sag jetzt nichts. Und sozusagen sich da an der Stelle mal locker zu machen, auch als Kultusministerien, das fände ich wichtig. Aber es scheint nicht zu gehen. Es funktioniert nicht.
Ja. Apropos locker machen, Silvester, ne?
Ja.
Sollten wir uns da alle irgendwie locker machen und sagen, also trotz dieser Corona-Krise, trotz des Verbots, sich jetzt zu großen Partys zu treffen, trotz der Situation in den Krankenhäusern, sollten wir auf das Böllern nicht verzichten und locker bleiben und Silvester feiern wie immer? Oder sollten wir Silvester können wir nicht verbieten, aber sollen wir das Böllern verbieten?
Jetzt hast du dich sauber aus der Affäre gezogen.
Nö, ich kann dir gleich sagen, was ich denke.
Indem du mich fragst. Ich glaube, also meine Haltung dazu.
Ich frage dich immer zuerst und behaupte dann das Gegenteil. Aber was das Gegenteil ist, weiß ich immer erst, wenn du es gesagt hast.
Ach, verstehe.
Ich habe mich auf beide Argumente vorbereitet.
Du bist so sleek, du rutscht überall sozial so locker rein.
Ja.
Pass auf,
bei Silvester und Feuerwerk habe ich so eine eindeutige Meinung.
Du wirst auch gleich wissen, welche das ist, ne?
Also ja. Das wusste ich ausnahmsweise mal heute Morgen schon.
Also, meine eindeutige Meinung, ich bin ein Freund von Feuerwerk. Ich stehe dazu, ich bin Teilzeitpyroman, ich habe schon als Kind gern gekokelt, ich rauche dafür nicht und ich glaube...
Die Argumentation ist...
Moment, ich glaube, dass die Umwelt bei allen Feinstaubfolgen und so weiter eine Stunde Feuerwerk im Jahr aushält. Ich weiß, dass das furchtbar klingt für Leute, die das... Ja, wie soll ich sagen, die jetzt überlegen, ob man das alles braucht, ob das nicht komplett sinnlos ist, ob 4200 Tonnen Feinstaub im Jahr nicht auch furchtbar grausam sind. Ich weiß, dass Vernunft und Maß ein wichtiger Fetisch sind in unserer Zeit, aber in einem durch und durch vernünftigen Leben kannst du eben auch ganz schnell an Langeweile sterben. So, das ist, was ich finde. Ich glaube, ja, es wäre für die Umwelt besser, wenn es kein Feuerwerk gäbe. Bin ich trotzdem dankbar für alles, was in diesem beknackten Jahr noch irgendwie normal ist? Ja, bin ich. Ich weiß, dass das, ne, wie du sagst, dass mir das in bestimmten urbanen Bildungsbürgerkreisen jetzt Ärger bereiten könnte, gesellschaftliche Ächtung droht, das ist mir vollkommen klar. Aber ich mag Feuerwerk und man kann ja auch mal innovativ sein. Ich glaube zumindest, ich sehe es so ein bisschen wie der Deutsche Städtebund. Ne? Der Städte- und Gemeindebund, der sagt, wo ist das hier? Die Leute haben doch Frust ohne Ende, alles wird verboten, nirgends kann man hin. Natürlich wird das kein Silvester geben mit Riesenpartys und Riesenfeuerwerken. Für den einzelnen Haushalt sieht er aber keinen Anlass für ein Verbot. Und Kretschmann, der Grüne, es waren ja die Grünen in Berlin, die Debatte losgestoßen haben, der grüne Kretschmann sagt, entscheidend ist, ob Feuerwerk zum Pandemiegeschehen beiträgt. Das sehe ich erstmal nicht. Und jetzt ganz wichtiger Satz. Man darf jetzt nicht die Pandemie als Vorwand nehmen, um all die Dinge zu verbieten, die einem schon immer nicht gefallen haben. Und beim Feuerwerk habe ich den Verdacht, dass das eine Rolle spielt.
Das stimmt. Bisher kann ich dir auch leider gar nicht widersprechen.
Verdammt.
Außer, dass ich überhaupt kein Fan von Feuerwerk bin, sondern Feuerwerk geradezu hasse. Und ich sagen muss, dass das Gefühl des Hasses mir eigentlich nicht so eigen ist normalerweise.
Ist dir meine Hand abgebrannt aber, oder was?
Ja, fast. Also früher, als er noch geknallt hat, also so mit 15, 16, sind mir so Knaller in so eine Plastiktüte gerutscht. Das, daran liegt es aber gar nicht. Das liegt am Lärm, ja eigentlich am Lärm. Ich mag diesen Lärm.
Ja.
Aber da würde ich jetzt sagen, und das habe ich auch die ganzen letzten Jahre gesagt, ich muss ja nicht rausgehen. Ich kann mir einen Fernseher anmachen oder mir Kopfhörer aufsetzen oder mich ins Bett legen. Also jetzt aufgrund meiner eigenen Ablehnung sozusagen jetzt ein gesellschaftliches Verbot zu fordern des Böllerns, das halte ich für Quatsch. Und ich halte auch in diesem Jahr, also man kann über die Umweltfolgen natürlich absolut diskutieren, das ist gar keine Frage, da würde ich aber in diesem Jahr auch eher sagen, ja, also ist ein Argument, aber bei dem ganzen Spaß, der verboten ist, könnte man da jetzt ein Auge zudrücken, warum hat man die letzten Jahre ja auch gemacht. Was ich aber wichtig finde,
ja,
ist, die Krankenhäuser sind so voll und
richtig.
Die Pfleger und Ärzte sind so überbeschäftigt, das ganze Jahr schon. Mhm. Die fahren jetzt schon auf der letzten Rille. Und dann, weißt du, was Silvester passiert?
Es sind ungefähr
6.000.
Ne?
Und, ja. Und es sind zusätzliche Notfälle, es sind zusätzliche Menschen, denen die halbe Hand weggeflogen ist. Es ist auch gar nicht die Frage, wie viele es sind oder ob es mehr sein werden dieses Jahr oder weniger, weil es vielleicht keine großen Massenansammlungen gibt, sind es vielleicht weniger. Aber trotzdem wird es Leute geben. Und ich finde, man kann den Menschen in den Krankenhäusern, die dort arbeiten, das dieses Jahr ersparen.
Da habe ich einen pragmatischen Kompromissvorschlag.
Bitte.
Auch wenn ein pragmatischer Kompromissvorschlag ein furchtbar langweiliger Hinweis ist. Der pragmatische Kompromissvorschlag geht wie folgt. Du verbietest nicht Feuerwerk an sich, sondern du verbietest die verletzungsanfälligsten Feuerwerkskörper, die auf dem Markt sind, die ganz fiesen China-Böller, die ganz dicken Dinger, die nichts machen als Krach und Explosion, die Dinger, die lange in der Hand gehalten werden, um vor den Buddies als besonders mutig dazustehen. Du erlaubst aber alles, was hübsch ist, alles, was hochfliegt, alles, was du anzündest, um es dann steigen zu lassen. Du erlaubst zum Beispiel auch die Batterien, die natürlich sozusagen die sicherheitsabgenommen sind, die du einmal zündest und danach 100 Schuss hast, ohne dass du einzeln 100 Mal irgendwas in der Hand hältst. Das heißt, du entscheidest nicht Feuerwerk ja oder nein. Du entscheidest diese Art von Feuerwerk ja, diese Art von Feuerwerk nein.
Pragmatischer Vorschlag, ja. Ich weiß nicht, wie leicht, wie einfach es wäre, gewisse Raketen oder gewisse Böller halt einfach jetzt noch schnell zu verbieten. Also es ist dann ja auch wieder ein Eingriff in die Marktfreiheit etc. Ich würde eher sagen, ein pragmatischer Kompromiss wäre eventuell zu sagen, es gibt ein zentrales Feuerwerk in der Stadt oder in der Gemeinde. Es ist sozusagen, die Kommune kauft ein paar Böller, kriegt sie meinetwegen auch noch gespendet, das kann man ja auch noch sagen. Und dann gibt's ein schönes Feuerwerk oder vielleicht auch eine schöne Lasershow.
Oder eine Drohnenshow, auch oder eine sehr moderne, coole Art.
Genau. Und dann kann man sich hinstellen mit gebotenem Abstand und in den Himmel gucken und sagen, gut, ist nicht so schön wie letztes Mal, weil ich so total toll finde, die Böller hier irgendwie durch die Gegend zu schmeißen und die Raketen selber anzuzünden, aber besser als gar nichts.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde den Appell auch gut. Aber eine Sache finde ich ein bisschen traurig bei der ganzen Geschichte. Das muss ich ehrlich sagen.
Na?
Böllern ist ja nicht nur Kokelei, sondern wenn man das sozusagen kulturhistorisch betrachtet.
Ach je.
Ist das? Ja, und das ist wichtig. Also bei mir spielt das tatsächlich irgendwie unbewusst eine Rolle.
Ja.
Das ist nicht nur eine blöde Entschuldigung, dass ich was abbrennen darf, sondern es geht auch darum, mit Krach und Getöse den Mist, der hinter uns liegt, sozusagen zu vertreiben. Ich weiß, das klingt ein bisschen albern, wie ein mittelalterlicher Schnabelschuhträger, der irgendwo mit dem Aludeckel klappert. Alu gab's noch nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber sozusagen gibt es ein geeigneteres Jahr in der jüngeren Geschichte, um diesen Mist, der hinter uns liegt, mit möglichst großem Getöse eine Zäsur zu setzen zwischen damals und jetzt und mit einem sozusagen feurigen Neustart in ein Jahr zu starten, von dem wir uns vieles, viel Besseres erhoffen. Und das, ich finde das, also bei mir in meinem kleinen Kopf spielt das eine Rolle.
Aber man muss sagen, Viren kennen keinen Kalender. Klingt jetzt wie so ein Konfuzius-Satz. Ne?
Viren kennen keinen Kalender.
Das Virus sagt ja jetzt nicht am 31.12., ach, das Jahr ist vorbei. Melde ich mich ab und ziehe von dann auf den nächsten Planeten. Sondern wir sollten das tatsächlich feiern. Und zwar groß und mit Böllerei meinetwegen bis zum übernächsten Tag. Wenn wirklich alles überstanden ist. Und sei es halt erst
dann
zum Jahreswechsel 2021/22, sei es, wenn man plötzlich tatsächlich wir den Impfstoff haben und sich das so entwickelt, dass man im nächsten Sommer schon sagen kann, also wir haben jetzt wirklich die größten Probleme überstanden, macht man halt, was weiß ich, einen Feiertag
Ende Juli. Ja, sowieso. Ich glaube, ich weiß nicht, was dann alles an Nachbarschaftsfesten, Familienfeiern, Rummeln, Sportveranstaltungen, was da alles nachgeholt wird. Das wird ein Dauerevent im Kalender, glaube ich. Ich glaube aber sozusagen du weißt, wie Menschen sind. Das Gefühl, ich bringe das jetzt mal hinter mich und dann machen wir einen Schnitt und dann ist ein neues Jahr. Das war immer schon schön. Natürlich enden Dinge nicht mit am 31.12. um Mitternacht. Das ist klar und auch Corona wird das nicht tun.
Am allerschönsten finde ich ja sowieso immer, wenn solche Dinge nicht durch Verbote oder Gebote funktionieren, sondern vielleicht durch die Vernunft und Rücksichtsnahme der Einzelnen. Und da ist ja jeder auch in der Lage zu sagen, ich lasse es dieses Jahr.
Sie hörten Dr. Christian von Tetz mit einem wichtigen Appell an die Eigenverantwortung des Menschen, sich vernünftig und zurückhaltend zu verhalten.
Natürlich.
Ja, natürlich. Ist ja auch richtig.
So.
Ich habe ja
meinen Kant gelesen.
Ja. So, ist ja richtig.
Gut.
Apropos vernünftig und richtig.
Ja.
Hast du schon gesehen diesen Clip der Bundesregierung, wie man sich sozusagen, dieser Appell, sich in Corona-Zeiten richtig zu verhalten? Hast du den schon gesehen?
Ja,
es sind mehrere Clips sogar. Ja, mehrere, genau. Ja. Eine ganze Batterie, um mal beim Feuerwerksanalogie zu bleiben. Genau, drei, ja.
Ja.
Also, findest du die gelungen? Das geht mir leider wieder ganz genauso. Was ist das denn heute, dass wir uns so einig sind?
Soll ich es jetzt doof finden, damit wir diskutieren können?
Sozusagen nur für den Podcast. Nein, ich meine, also man muss vielleicht für die drei, die jetzt unterm Stein geschlafen haben, das noch nicht gesehen haben, erzählen, worum es geht. Das ist eine Kampagne der Bundesregierung. Da erzählen ältere Menschen im Stile einer historischen Kriegsdokumentation von früher vermeintlich aus dem Jahr 2020. Und da fallen dann so Sätze wie damals unsere Couch war die Front, unsere Geduld war unsere Waffe.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie Band of Brothers mäßig inszeniert.
Wir
alte Veteranen.
Genau. Wir damals im Corona-Winter 2020/21
und wir haben
das so und so gemacht und wir haben überlebt und sitzen jetzt hier im Wohnzimmer des Jahres, was weiß ich, 2060/2070. Und erzählen von früher.
Und wir haben damals genau das Richtige gemacht. Genau das, was von uns erwartet wurde, nämlich nichts. So. Und das ist ein sehr ironischer, schöner, finde ich, Gedanke, das so zu inszenieren. Du kannst ein Held werden, indem du einfach gar nichts tust.
Ja.
Viele nehmen das übel, diese Kriegsrhetorik und wie könne man denn also sozusagen in so einer ernsten Lage nicht die wahren Helden feiern, nämlich die Pfleger, die Ärzte und die Helfer. Ironie ist immer gefährlich, das ist klar. Ironie ist die Kunst, es nicht so zu meinen, aber irgendwie doch, nur anders, so könnte man sagen. Und das ist immer sehr, es ist nicht jedem gegeben, das zu entschlüsseln, das muss man einfach sagen. Aber ich finde, dieses Ding ist so augenzwinkernd, so nett und auch so wirkungsvoll, dass ich da ganz bei Sascha Lobo bin, der den Kritikern entgegenschleudert, deutsches Twitter selten knalldackeliger und deutscher, als wenn diese brillanten Corona-Spots auf Krampf scheiße gefunden werden.
Und dann kommt noch der schöne Satz.
Manche Leute erreicht man so oder nur so, also lasst eure innere Abiturientenkonferenz einmal für 10 Minuten nicht raushängen.
Die innere Abiturientenkonferenz.
Recht hat Sascha Lobo.
Absolut, ja. So ich finde ja, in dem Fall geht es offenkundig ja in erster Linie um junge Menschen. Also es sollen junge Menschen sind die Adressaten. Es geht ja jetzt nicht darum, alle zu erreichen. Es geht vielleicht darum, die jungen Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht alle jeden Tag die Tagesthemen gucken oder ihr FAZ, Süddeutsche, HAZ sonst wie Abo haben und Zeitungen lesen oder sonst was, sondern die einfach auf lockere, flockige Art erreicht werden soll. Natürlich ist es so, da werden da werden Menschen Helden genannt, die Couch Potatoes sind.
Na und?
Oder die vorm Rechner sitzen und sagen, naja, ich habe früher den ganzen Tag vorm Computer gesessen und habe gedaddelt. Das fanden die irgendwie alle immer doof. Und dann kam Corona und plötzlich war ich ein Held, obwohl ich dasselbe gemacht habe.
Ja.
So, das ist ja alles, natürlich erwähnt man dann nicht, dass es die Pflegerinnen und Pfleger gibt und die Ärzte und Ärzte und die Lehrerinnen und Lehrer und die Polizistinnen und Polizisten. Aber man kann ja nun nicht jedes Mal immer alle erwähnen in einem solchen Spot, weil dann ist sozusagen der Witz vorbei und die Satire.
Die Satire erzählt
die Ironie.
Genau.
Ne, das ist ja eine, es ist eine Zuspitzung. Und eine Zuspitzung heißt ja, dass es an der Spitze wird es ja immer relativ dünn.
Genau.
Und da können einfach nicht alle genannt werden, ohne dass man jetzt ja gleich die Bundesregierung damit sagen will, die sind uns egal, die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten oder an der Supermarktkasse sitzen und ihre Gesundheit gefährden.
Satire ist, erzählt nie die vollständige Geschichte, das ist nicht ihre Aufgabe und sie macht das sehr clever in diesem Moment. Natürlich ist die Tatsache, das, was für junge Leute gedacht ist und das, was satirisch gedacht ist, nicht die Entschuldigung für jetzt allen Mist.
Nein.
Aber das hier ist so brillant, dass zum Beispiel wer das gelobt hat international?
Justin Trudeau.
Der kanadische Ministerpräsident.
Ja.
Premierminister, Entschuldigung, hat geschrieben, egal welche Sprache du sprichst, diese Botschaft ist klar, du kannst ein Held im Kampf gegen dieses Virus sein, du musst dafür gar nicht viel machen. Und noch schöner fand ich den Satz eines einen Journalisten aus der Financial Times in London, der geschrieben hat, sehr lustig, Henry Menz. Er schreibt, ich kann damit umgehen, dass die deutsche Antwort auf die Pandemie besser ist als unsere. Aber ich glaube, ich kann nicht damit umgehen, dass sie lustiger ist. Das finde ich, find ich im deutsch-britischen Spezialverhältnis im Zusammenhang mit Humor extrem gelungen. Ja.
Aber das finde ich auch bezeichnend bei der Sache. Also Trudeau hat es gelobt, die BBC findet es gut, die New York Times hat es in ihrem Podcast erwähnt. Ein französischer Radiosender hat es in den gelungensten Videos der Pandemie gezählt.
Nur wir.
Und die hätten ja alle die hätten ja alle wirklich gute Gründe zu sagen, also ihr ironisiert da den Zweiten Weltkrieg und tretet auf unseren Vorfahren, auf den Gedenken an unseren Vorfahren herum. Aber die sagen alle, naja, das ist doch eine gute Idee. Während wir uns irgendwie sehr mit verkrampft zusammengedrückten Beinen auf den Stuhl setzen und sagen, das ist aber nicht richtig.
Wir machen es wie immer. Wir suchen wieder das Haar in der Suppe. Wir suchen wieder da die Stelle, an der es knirscht. Und es gelingt, also mir gelingt es in diesem Punkt nicht. Es prasseln pro Tag 3000 Werbebotschaften auf jeden von uns ein. Und wenn jetzt eine davon für einen guten Zweck auch mal verfängt, ist das doch eine super Sache.
Ja. Ja?
Es gibt einen Satz von einem Werbeexperten, jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber der hat erklärt, wie sich Werbung verändert hat. Der sagt, früher war Werbung nur ein Gast, der gute Witze erzählt. Heute ist in Werbung ein Gast, der auch noch beim Aufräumen hilft. Also der sozusagen dir das Leben leichter macht. Also Werbung ist nicht nur sozusagen eine Happy Hour fürs Gehirn, wenn sie gut gelungen ist, sondern sie ist eben auch noch hilfreich.
Ja.
Und das ist in diesem Fall der Fall. Ich will jetzt mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn Werbung wirklich hilfreich ist.
Ja.
Also wenn der Ölchenmann nachts nach der Party noch die Nüsse zusammenfegt oder so.
Gibt's den Ölchenmann noch?
Den Ölchenmann gibt's noch. Oder noch schlimmer, wenn diese Check24-Truppe im Wohnzimmer
ist. Ach, hör auf.
Ich frage mich immer, wenn ich die sehe, wofür müssen die eigentlich heizen? Also wofür müssen die Heizkosten vergleichen? Wer so tanzt, der muss nicht heizen.
Nee.
Diese Pappnasen, diese...
Ja, das stimmt.
Du weißt, was ich meine.
Absolut. Ich finde, dieses Beispiel, dieses Video ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir, also zumindest das Gefühl habe, dass wir immer mehr zu Pietisten oder Calvinisten werden. Es muss alles immer korrekt sein, moralisch einwandfrei, im Ganzen holistisch abgesichert. Es darf möglichst keine Zwischentöne, keine Ironie gehen. Ne? Und sonst findet immer noch irgendwer, wie du eben gesagt hast, ein Haar in der Suppe. Und wie gesagt, ich finde diese Videos auch, das sind ja auch noch wunderbare Seitenhiebe noch nebenbei dabei. Es ist ja jetzt nicht nur einfach diese Pandemie-Sache, sondern diese Spitze gegen das Guido Knopp Geschichtsfernsehen, diese dramatische Musik im Hintergrund. Diese, hast du die Wohnungseinrichtung gesehen?
Ja,
und den Typen, der aussieht wie Dr. Dressler, das ist ja auch noch eine wunderbare Spitze gegen so diese öffentlich-rechtliche Ästhetik.
Diese Nutella-Welt,
Nutella-Welt und du denkst, du bist irgendwie bei Derek gelandet oder sonst was. Es sind auch wunderbare Schienbeintritte dabei, über die man sich auch nach dem dritten Schauen nochmal freuen kann.
Es muss nicht alles pragmatisch, nützlich, lehrreich. Herrgott nochmal. Wenn irgendwas fehlt im Moment, dann sind es die Dinge, die nicht pragmatisch, nützlich und lehrreich sind. Da brauchen wir im Moment Anregung.
Richtig. Es muss halt nur nicht unbedingt knallern.
Sehr richtig.
Ja.
Ja. Apropos der Knaller.
Ja.
Wie kommen wir da jetzt?
Naja. Weiß ich nicht. Jetzt kommt wieder eine Brücke, wieder ja. Jetzt eine Überleitung.
Überleitung. Oder
müssen wir mal zu dem Thema, müssen wir überlegen.
Also pragmatisch, nützlich und lehrreich sind alles drei Eigenschaften, die nicht zutreffen auf.
Oder man sagt, die Pietisten waren ja die ersten Siedler.
Richtig.
In den USA.
Die Gründerväter der USA waren im Prinzip Feuerwerksgegner und Liegeradfahrer. Und Gegner.
Die ersten Pietisten, die da in den USA an der Ostküste landeten,
ja.
Die haben aber sowas von dieses Video von der Bundesregierung disliked.
Und weißt du, was die auch echt gut konnten?
Na?
Homeschooling. Das haben die richtig gut hingekriegt.
Ja.
Die Pietisten damals.
Genau. So, zack.
Also
was gibt's denn Neues in den USA?
In den USA, wo, ja, weißt du, woran mich das erinnert, was der Trump da gerade treibt?
Na.
Jetzt kommt ein ganz bitterer Vergleich.
Okay.
An den Nero-Befehl. An den Nero-Befehl von Adolf Hitler, kein deutscher Podcast ohne die Erwähnung des Führers. In Anführungsstrichen, selbstverständlich. Der Nero-Befehl, der ja damals, wie wir alle wissen, am 19. März 45 so ungefähr sinngemäß geheißen hat, macht alles kaputt, hinterlasst nichts an Infrastruktur, was dem Feind in die Hände fallen und nützen könnte.
Na, und vor allen Dingen, die Deutschen waren es nicht wert, sozusagen mich als Führer zu akzeptieren. Die waren zu doof, um es jetzt mal zu
Die Bestrafung der eigenen Bevölkerung, damals für den Verlust des Krieges, im Falle von Trump für die Nicht-Wiederwahl.
Ja.
Jetzt haben wir uns ganz schön weit, also ganz
jetzt
schön
haben
auf gefährliches,
weit, jetzt
gefährliches
haben wir uns sehr weit aus dem Fenster gelegt.
Ja. Also man will natürlich nicht direkt Trump und Hitler.
Nein.
Es gibt nur sozusagen.
Aber Nero.
Ja, Nero, der Nero-Befehl, der ja, das sozusagen kann man auch nochmal erwähnen, das spielt an auf den römischen Kaiser Nero, dem ja, als er schon tot war, unterstellt war, wurde den Brand Roms gelegt zu haben zur Förderung seiner eigenen städtebaulichen Pläne. Das ist allerdings, du weißt das als Historiker besser als ich, nicht belegt, dass das tatsächlich geschehen ist.
Absolut. Das ist ein Klischee. Aber sonst könnte man jetzt sagen, das war der Nero-Befehl von Nero.
Oder der Hitler-Befehl von Nero vielleicht.
Ja.
Nein. Das haut nicht hin. Nein.
Nein. Nein.
Also, was hat er alles gemacht, der Trump? Er hat seinen Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Er hat die plötzlichen Truppenabzug aus Afghanistan beschlossen. Er hat die Pentagon-Führungsebene sowas von umsortiert. Er hat Gerüchten über neue Sanktionen gegen den Iran neues Futter gegeben. Er hat, ja, was noch? Er hat seine Anwälte immer noch losgeschickt auf der Suche nach dem Wahlbetrug, den es nicht gegeben hat. Und da finde ich eine Sache, muss ich dir erzählen, die ich brillant finde, diesem ganzen, lustig sogar in diesem ganzen Zusammenhang. Die Anwälte dürfen in Amerika vor Gericht nicht lügen, sonst können sie ihre Konzession, ihre Zulassung verlieren. Und jetzt passiert das wohl ganz oft, dass die also einen flammenden Appell da einreichen, ein Wahnsinnspapier, wo steht also Betrug, Lug und was Trug. Und auf die Frage des Richters, hat es denn Wahlbetrug gegeben, antworten sie alle, ich überlege mal ganz kurz nochmal, nee. Ja. Ziehen dann den Antrag zurück und verschwinden unverrichteter Dinge, weil es dann im Ernstfall eben einfach nichts gibt. Und das zu behaupten, ist für Trump bei Twitter kein Problem. Für so einen kleinen Anwalt vor Gericht aber ist das ein Riesenproblem, denn der verliert seine Zulassung.
Ja. Und Trumps Reaktion jetzt auf seine Wahlniederlage, ob er sie nun selber sich eingesteht im Kämmerlein zu Hause, wissen wir ja nicht.
Nein.
Oder in seinem Dachstüblein. Aber zumindest scheint es ja zwei Reaktionsformen zu geben. Einmal persönliche Rache.
Ja.
Also da sind wir ja wieder beim Verteidigungsminister oder da sind wir auch beim Direktor der Cyber Security und Infrastructure Security Agency. Wer kennt sie nicht?
Das hast du aber toll ausgesprochen.
Das glaube ich nicht. Ja, ich habe seit gestern geübt und wahrscheinlich war es immer noch nicht richtig. Aber der gesagt hat, die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte. Und da hat Trump natürlich gesagt, ich erzähle dir die ganze Zeit was anderes. Du fliegst. You're fired. Und das ist das eine. Und das andere ist, sind natürlich sozusagen politische Spuren, die er noch hinterlassen will. Hier nochmal kurz im Naturschutzgebiet ein paar Schürfrechte vergeben. Hier nochmal weiterhin die Corona-Politik ins Absurde zu treiben. Deswegen.
Ich halte das für ein Indiz, dass ihm klar geworden ist, dass er nur noch 8 Wochen hat, um sein Erbe zu gestalten.
Genau.
Das sozusagen, das ist im Prinzip ein indirektes Eingeständnis der Niederlage, dass er nämlich jetzt sozusagen um sich, wild Amok um sich entscheidet praktisch. um einfach überhaupt ein Erbe zu hinterlassen, was diesen Namen verdient. Und das, genau. Dafür, dass ihm dafür nur noch wenige Wochen bleiben.
Und,
das muss ihm klar sein.
Und Joe Biden und der neuen Regierung Steine in den Weg zu legen.
Auch
also
das,
genau. Mal Truppen kurz aus Afghanistan schnell nochmal abziehen. Das wird die neue Regierung wahrscheinlich lange beschäftigen.
Oder fast noch schlimmer sozusagen in Sachen Corona untätig zu bleiben, die Zahlen steigen zu lassen und einfach zu behaupten, dass der Impfstoff auch sein Werk gewesen sei, ohne sozusagen wirkliche, hilfreiche, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Er schiebt das Ding einfach Biden zu. Er sagt, mach du. Und das ist natürlich jetzt nicht nur unfein oder, wie soll ich sagen, oder menschlich ekelig, sondern es ist auch einfach richtig doll saugefährlich. Ne?
Ja.
Für viele, viele Menschen.
Absolut. Ja. Barack Obama hat den ersten Teil seiner Präsidentschaftsbiografie veröffentlicht.
Hast du schon gelesen?
Veröffentlicht?
Bist du durch? 980 Seiten.
Ich wollte eigentlich dich damit überraschen. Er hat nämlich ja nicht nur dieses Buch veröffentlicht, sondern er hat auch eine Playlist veröffentlicht mit den 20 Songs, die ihn in seiner Präsidentschaft begleitet haben.
Ach,
und ich wollte dir jetzt eigentlich noch alle 20 vorsingen.
Ja.
Aber ich glaube,
schade.
Ich tu dir was Gutes und wir sagen tschüss,
bis zum nächsten Mal.
Schade,
dass Christian das nicht mehr geschafft hat.
Jetzt. Ja, vielleicht kann ich das ja nächstes Mal.
Ich sage nur, das wird ein Feuerwerk, so oder so. Vielen Dank,
bis
zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, tschüss.